Mega Church. Läuft schon? Oh. 1. Petrus. Was? Typ. Hallo, schönen guten Tag. Ja, ist nochmal. Ist okay. Okay, 1. Petrus 1, Vers 12, glaube ich. Nee, Vers 13. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Wir haben letzte Woche gesehen, dass die Gemeinde, die Christen aus verschiedenen Gemeinden auf der Flucht sind und wirklich gerade nichts am Fremdlinge sind, Ausländer. Und damals gab es kein Sozialsystem, also da musst du dich echt kümmern, dass für dich gesorgt ist. So, und dass Paulus hier aber, Petrus hier nicht einmal sagt in seiner Ansprache, Gott holt euch da raus, Gott wird alles zum Guten wenden, ihr werdet schon sehen, Gott wird große Siege haben und dies und jenes und das, euer Problem wird weggewischt sein, Gott wird das alles lösen. Er hat einen tollen Plan, so ein, um sich zu verherrlichen in Nationen, sondern das, was Petrus sagt, ist, haltet durch, weil Jesus bald kommt. Oder weil Jesus euch früher zu sich holt, wenn die Leute euch ermorden. So, haltet durch und guckt auf das, was ihr habt, was euch niemand wegnehmen kann. Und manchmal ist es erbauend und manchmal muss man da Erbauung suchen. Gerade wenn man in Zeiten ist, wo man sich nach irgendwas sehnt, aber es nicht hat. Ne? So, und in irgendeiner Situation ist, wo man unbedingt raus will, so schnell wie es geht. Wenn irgendwas unbequem ist im Leben, wenn irgendwas sticht. So, wenn Gott sagt, nee, lass dir meine Gnade genügen. So, und er unsere Probleme nicht löst. Er unsere Krankheiten nicht heilt, er unsere Feinde nicht wegnimmt, er unsere, die Versuchung nicht abgrenzt, sondern sie da ist. So, und wenn wir durch dieses Tal des Todes gehen müssen. So, und da erkennt man, ob man reif ist im Glauben oder noch ein Kind. Ja, ob man Fleisch erträgt oder Milch braucht. So, in Zeiten, wo es einfach so ist, wie es ist und es so bleibt. So. Ja. Wie kommst du mit der Situation da um? So. Paulus sagt hier, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Und damals warst du, die Männer hatten lange Gewänder, aber wenn sie schneller gehen mussten oder arbeiten mussten, dann wurde das, der Rock halt hochgemacht, festgebunden so, und dann hat man Beinfreiheit. Ne? Weil ansonsten ja, wärst du, hättest du nicht rennen können oder so, nicht gut arbeiten können. Ne? Und so sagt Paulus das hier den Leuten, die gerade in der Anfechtung sind und in der Bedrängnis, so, und sagt zu ihnen, die Gedanken, die ihr habt, das Wissen, das ihr habt, so ein, in der ganzen Situation, in der ihr jetzt seid, so ein, seid Männer so ein, und Frauen, so ein, zieht euren Rock hoch so ein, und lauft, so ein, habt. Das sind, und das ist ein Zeichen für Erwachsensein. Ja. Das Kind kommt in eine Situation, wo irgendwas ist, was nicht passt. Und je jünger das Kind ist, desto kleiner kann die Situation sein. Und es fängt an zu heulen und nicht mehr leben zu wollen, so ungefähr. Ja. Das kann sein, dass es das Bonbon nicht in der Hand haben darf, das es gerne hätte. Oder nicht mit dem Messer spielt oder nicht den Stift haben kann. So, ja. Und ich sehe es bei Emma. So, die kriegt dann voll die Drama-Queen wird es dann, ne? So, Das absolute Szenario, so ein, als ob das das Grausamste und Schlimmste ist, was in einem Leben nur passieren kann. Ne? Und dann sehe ich, die Kinder werden älter und reifer und ich sage, nee, tut mir leid, das kannst du jetzt nicht benutzen. Und die krummeln zwar ein bisschen, Nora und Pete, so ein, aber sagen dann, okay, dann nicht, da ist kein Drama mehr. Ne? Dafür gibt es andere Dramen, ist ja ganz klar. Aber je reifer ein Mensch wird, desto weniger Dramen sollte er haben im Leben. Ne? Sondern einfach akzeptieren lernen. So ein, mit dem Leben klarzukommen, auch mit dem Leben, das man vielleicht nicht hat. So ein, ja. Ist ein Zeichen der Reife. Und Petrus sagt hier, umgürtet eure Ländergesinnung, passt auf eure Gedanken auf, lasst euch nicht gehen. So ein, in dieses Drama, in diesen Wirrwarr, in den Gedanken. Ne? So ein, und da spielen auch die Begierden, kommen heute auf, so ein, und die spricht er an und die gehen Hand in Hand mit den Gedanken. So, und die Gefühle. Hat man am Mittwoch schon das Thema, so ein, es hört auch heute nicht auf. So ein, unsere Gedanken spielen mit unseren Gefühlen zusammen. So ein, und was dabei rauskommt, so ein, entscheidet, wie wir laufen, so ein, und wie gut wir laufen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht auf unsere Gefühle achten, dass wir nicht vielleicht schon auf unsere Gefühle achten, aber dass wir unseren Gefühlen, den negativen, nicht nachgehen. Ne? Und wenn du Begierden hast, so, dann sehnst du dich nach etwas. Das ist ein Gefühl. So, und wenn du das aber Hand in Hand machst mit deinen Gedanken und da weitergehst, so, dann verbindet sich das und es wird irgendwann zur Tat. Ne? Weil du in Gedanken reinrutscht. Und immer tiefer gehst und immer tiefer gehst und immer mehr baust. Das ist wie mit Porno gucken. Du fängst an mit, was weiß ich, wie ist das damals im Nachtprogramm hier, Bettkantengeschichten war was anderes, warte. Na, ist egal, Schulmädchenreport, ne? So ein, oder irgendwas anderes. Oder irgendwelche Bilder und du fängst an, ich habe Piet mal erwischt, wie er so ganz komisch auf seinem Kissen dann lag, als wir Gute Nacht gesagt haben. So, und der hat sich von der Aldi hier so Unterwäsche Bilder ausgeschnitten von Frauen, ne? So, und hatte da, ich weiß nicht, wie viele zig Frauen da unter seinem Bett liegen, so, ne? Aber so fängt's an. So, und dann hast du Gedanken und du hast deine Gefühle und die Begierden und du gehst dem weiter nach, so, und das befriedigt dich. So, und das Problem ist nur, dann kommt der nächste Schritt, weil die Gedanken werden mehr und du musst aufbauen und irgendwann siehst du dir Zeug in deinen Kopf angucken oder in live, so im Internet, so, das einfach krank ist und pervers. So, und du kommst, kriegst die Bilder nicht mehr los. So, aber so ist es mit allen Begierden. So ist es auch mit Neid oder mit Gier, so, mit Habsucht, mit Streitlust, mit Selbstsucht. So, deswegen sollen wir uns waschen im Bad, im Wort. Unsere Gesinnung muss gereinigt werden. Und ich merke das, wenn ich Gottes Wort verlasse, dann habe ich mehr Gedanken, die von mir kommen und von der Welt kommen und von Satan kommen, zum Teil. So, und meine Gedanken beeinflussen mein Leben, so, und meinen Wandel. So, und Satan kommt schnell und sagt so, das Wort ist langweilig. So, oder ich finde keine Ruhe und es sagt mir nichts und es bringt mir nichts. So, das ist eine Lüge. Ich habe so viele Phasen in meinem Leben mit Jesus schon gehabt, wo ich Bibel gelesen habe und es hat mir absolut gar nichts gegeben. Und ich hatte keine Muße, irgendwie aufzustehen und Bibel zu lesen überhaupt. Das war ein täglicher Kampf. Ne? So, und wo ich auch keine Kraft hatte, in meinem Kopf nachzudenken, aber trotzdem hat mir Gott mit der Zeit gezeigt, es ist nicht gesetzlich, sondern es ist lebensnotwendig, dass ich trotzdem seine Gedanken in meine Gedanken lasse. Und so habe ich irgendwann gedacht, okay, dann lese ich Bibel und wenn es mir nichts sagt, ich lese es trotzdem. Und im Endeffekt habe ich gemerkt, wie am Ende des Tages oder am Ende der Woche erst oder manchmal erst am Ende des Monats es auf einmal Sinn gemacht hat von dem, was ich gelesen habe. Und es kam wieder hoch in dem richtigen Moment. Es bleibt in unseren Gedanken. Und je mehr du über Gott nachdenkst und über sein Wort, je mehr Gutes in deinem Kopf ist, desto weniger Schlechtes passt rein. So ein, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern. Ja. Und wenn du dich deinen Gefühlen hingibst und die deine Gedankenwelt beeinflussen und du dich immer mehr reinsteigerst in dem, was in deinem Kopf gerade vorgeht, was nicht zur Erbauung dient, sondern was eher zerstörend ist und Depressionen hervorruft oder Lustlosigkeit oder Verzweiflung oder Hoffnungslosigkeit oder Weltlichkeit, den Drang irgendwie im Fleisch zu sein, so, wenn da irgendwas ist, so ein, und du gibst dich dem hin, so, dann bist du wie besoffen. So, du bist in einem Rausch. Und ich habe das so oft gesehen, ich kenne mich mit Depressionen aus, das ist ein Rausch. Du bist in einem ständigen Rauschzustand und du fütterst deinen Gedanken und deinen Gefühlen, die fütterst du immer mehr, bist, und du kommst da einfach nicht mehr raus, du kannst nicht mehr klar sehen und nicht mehr klar denken. Und auf einmal ist Gott nichts mehr möglich und Gott ist so weit weg, so ein, und alles ist sinnlos. So ein, ne. Ich erlebe das andauernd. So ein, oh, wir sind von neuem geboren und wir sollen erwachsen werden und wir sollen rauskommen aus den Kinderschuhen und laufen, so ein, wie sich's ein Jünger Jesu nun mal gehört. So ein, und deswegen muss ich mich entscheiden, will ich nüchtern durch mein Leben gehen oder im Rausch. So ein, ne. Die Entscheidung muss ich jeden Tag treffen. Nicht, ich, na okay, die Entscheidung muss ich nicht jeden Tag treffen, aber wäre schlimm, wenn ich die Entscheidung treffen müsste. Aber sagen wir mal, ich wäre Alkoholiker, dann müsste ich mich jeden Tag aufs Neue entscheiden, komme ich hier nüchtern zu euch und erzähle nüchtern das Wort oder komme ich besoffen? Ja. Wäre eine ganz andere Predigt, bestimmt viel lustiger oder erschreckend. Weiß nicht. So ein, ja. Aber so ist es auch mit unserem Wandel und wenn wir nicht aufpassen, sitzen wir drin in diesem Strudel. Ne? Und dann ist der Einzige, der uns da rausholt, Gott. Er sagt hier, sei nüchtern, pass auf deine Gedanken auf und setz deine Hoffnung ganz auf die Gnade, die dir schon zuteil ist, weil Jesus schon offenbart wurde. Spricht dir nicht über die Zukunft, sondern über die Gegenwart. Die Offenbarung Jesu Christi ist passiert, die ist da und dank dieser Offenbarung, dank, dass er kein Geheimnis mehr ist, sondern Realität geworden ist, und Fakt, so ein, ist es mir möglich, so ein, zu hoffen, dass Gott das macht. Im Endeffekt bedeutet das nichts anderes. Setz deine Hoffnung auf, voll auf die Gnade bedeutet, setz deine Hoffnung voll auf Gott, dass er das macht. Ja. So ein, dass er alles gibt, was du brauchst, um klarzukommen. Als Vers 14, gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Als gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an. Und im Endeffekt ist das mein täglicher Kampf, mein Selbststerben. Das Wort ruft nicht einmal dazu auf, dass ich keine Begierden mehr habe. Weil das ist absoluter Nonsens, das ist unmöglich. Wir alle haben Begierden, die werden nie weggehen. So, wir haben immer und werden immer ein Verlangen haben nach irgendwas. So, und mein Kampf ist es nicht, dagegen zu kämpfen, dass ich keine Begierden mehr habe und dass kein Ruf mehr, kein fleischlicher Ruf mehr in meinem Leben ist, so weit ist Quatsch. Ich kann meine Gedanken nicht ausschalten, ich kann mein Fleisch nicht ausschalten, ich kann mein Herz nicht ausschalten, ich kann auch meine Seele nicht ausschalten, das geht nicht. So, ich möchte aber lernen, mit den Begierden umzugehen, die ich habe. Und dazu brauche ich Gehorsamkeit. Gehorsamkeit dem Wort gegenüber, weil ich weiß, was Gott will. Gehorsamkeit dem Heiligen Geist gegenüber, weil ich weiß, was Gott in meinem Leben spricht und welche Begierden er anspricht, denen ich nicht nachgehen soll. Aber auch Gehorsamkeit einfach nur aus Liebe heraus für meinen Nächsten, für meine Frau, für meine Brüder und Schwestern der Gemeinde, für die Leute, die noch nicht errettet sind, so dass sie Licht sehen und nicht die gleiche Dunkelheit, die sie auch in ihrem Wohnzimmer haben. Ja. Gehorsamkeit ist wichtig zum Gehorsam ist man nicht, gehorsam lernt man. Du siehst bei Kindern, die sind nicht gehorsam, sondern sie wehren sich und stellen sich gegen dich und protestieren. Ja. Aber wer gute Eltern hat, der lernt Gehorsam, ne? Und vertraut immer mehr in die Meinung der Eltern. Und so ist mit Gott genau das Gleiche. Ich finde es immer schade, wenn ich Christen sehe, die in der Mitte gehen wollen. Zwischen Gehorsam und Ungehorsam, zwischen Begierden und Heiligen Geist. Das funktioniert nicht, es ist unmöglich, es geht nicht. Dieses Leben gibt's nicht. Das Leben will uns der Feind einreden, auch unser Fleisch, aber in der Realität gibt's das nicht. Jesus hat gesagt, ich bin eine enge Pforte und du musst durch diese enge Pforte durch und da kannst du nichts mit. Sonst passt du nicht rein. Und der Weg, auf den du dann gehst, wenn du durch die Pforte gehst, ist sehr schmal und sehr eng. Es gibt mit Jesus in der Nachfolge als Jünger, es gibt keinen breiteren Weg. Jesus hat gesagt, du kannst nicht auf beiden Seiten stehen. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Und wenn dein Herr nicht Satan ist, dann ist er vielleicht dein Fleisch, dein altes Ich, das, was gekreuzigt wurde, getötet wurde. Und ich merke das. Ich sehe Christen, die drauf reinfallen und die Lehre, die gesagt wird über Gnade, wo die Gnade missbraucht wird, die sagen, ich kann doch Christ sein und Gott wird mein Leben nicht verändern. Und Gott muss nicht in mein Leben unbedingt so krass reinsprechen. Ich kann auch ganz natürlich leben, was stimmt, aber ohne Veränderung. Das ist eine Irrlehre. Das funktioniert nicht. Weil wenn du dir die Christen anguckst, die halb-halb gehen, dann siehst du, dass sie immer weniger leuchten. Dass es gar keine Kompromisse mehr gibt, weil ihr Leben ein einzigster Kompromiss ist. Dass da auch kein Jesus lauter wird oder sichtbarer wird, dass die Leute immer mehr die Gemeinschaft verlassen. Unsere Gedanken und unsere Gefühle. Wer das nicht kontrolliert, der wird kontrolliert. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch in ernster Lage sehen in unserem Glaubensleben und sagen so, ich möchte Selbstbeherrschung lernen. Selbstdisziplin. Ich möchte erwachsen werden und reif sein. Ich möchte rauskommen aus dem Gefangensein und frei leben. Und ich merke das in der Ehe. Ich bin reingekommen in die Ehe als Single. Ich habe am Anfang gelebt wie ein Single. Aber irgendwann nach all den Jahren jetzt, nach 11 Jahren, habe ich gemerkt, so, ich kann und will nicht mehr so leben. Sondern ich möchte eine reife Ehe haben. Ich möchte erwachsen werden, weil erwachsen sein was Gutes ist. Ne? Als ich jünger war, dachte ich, erwachsen sein als Mann ist was Schlechtes. Und wir Männer dürfen ja Kinder sein. Ne? Aber ich möchte kein Kind mehr sein. Ja. Und es tut mir gut. Schritte ins Erwachsenenalter zu machen, sind gut. Weil du merkst, auf einmal kriegst du mehr Verantwortung und auf einmal macht alles mehr Sinn als vorher. Wozu Petrus sie hier aufruft, in ihren Bedrängnissen, in ihrer Not ist, durchzuhalten, aber nicht aufzuhören zu wachsen. Und es ist eine Illusion zu sagen, ich nehme mir einfach mal frei von Jesus. Das wird mir gut tun. Das sagt man nicht direkt, aber man macht es mit seinen Taten. Aber das ist ein Ausschuss, weil du immer mehr an deine Gefühle und deine Gedanken reinkommst. Bis es nicht mehr möglich ist, da überhaupt wieder rauszukommen und klar zu werden im Kopf. Nicht wieder nüchtern zu werden. Um nüchtern zu sein, wenn du besoffen bist, hilft nur eins, aufzuhören zu trinken. Und dann wird es noch eine Weile dauern, aber du merkst, dass du immer weniger besoffen bist und immer mehr nüchtern wirst und klarer sehen kannst und klarer denken kannst. Und so ist es auch mit einer Entscheidung, die wir treffen als Menschen, wenn ich sage, ich möchte jetzt in dem Bereich in meinem Leben, wo ich weiß, Gott spricht an und das tut mir nicht gut, wo ich mich gehen lasse, in meinen Gedanken oder Gefühlen oder was auch immer im Fleisch, ja, ich möchte da jetzt aufhören, dort mich zu berauschen, sondern möchte klar werden. Und du wirst sehen, mit jedem Tag, wo du dich entscheidest, wirst du auch wieder klarer werden, bis du irgendwann so nüchtern bist, dass du wieder klar siehst und auch die Schönheit Gottes genießt. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Jeder von uns hat andere Begierden. Manche von uns haben die gleichen Begierden, ist klar. Aber momentan habe ich zum Beispiel überhaupt keinen Wunsch. Ich wüsste nicht, was ich mir wünschen soll. Also wenn jemand zu mir sagt, hey, ich kaufe dir alles, was du willst, den größten Wunsch, den du hast, ich wüsste nicht, was ich sagen soll, weil ich habe gerade keinen Wunsch. Ich habe so eine Liste bei Amazon, so Wunschliste, ne? Aber selbst da, wenn ich da drüber gehe, denke ich mir, boah, will ich gerade nicht. So, ich kenne auch andere Zeiten, wo ich mir was wünsche und es nicht bekomme. Ne? Na gut, einen Wunsch habe ich, den Herd, aber irgendwie habe ich Frieden drüber. Ne? So, und aber dafür habe ich andere Begierden gerade, wo ich zu kämpfen habe, ne? Die immer wieder reinkommen wollen in meine Gedankenwelt und mich im Endeffekt ablenken von den Gedanken, die ich jetzt gerade eigentlich haben sollte. Ja. Und jeder von uns hat eine andere Stellung in der Welt. Ich bin berufen, Menschen zu erreichen. Das ist alles, was ich zu tun habe. So, ne, und ich merke, dass wenn ich meinen Begierden hingebe, was auch immer das gerade ist, so dann nimmt das Platz weg. Und im Endeffekt ist Raum auch weg in meinen Gedanken. So, ich lebe und liebe weniger für Menschen. Ja. Und immer mehr für mich. Und ich merke, wie mich das aussaugt. So, du setzt dich in einen Zustand des Fastens, wenn du es so willst. Aber dass du am Falschen fastest. So, und es bringt dich nicht zum Lobpreis und zur Ehre Gottes und ihm näher, sondern es nimmt dir alles, was wirklich kostbar ist in deinem Leben und was dir wirklich Kraft gibt und Freude. Früher war ich unwissend, heute weiß ich, was gut ist und was mir gut tut. Und viele Bereiche in meinem Leben, die Gott noch nicht angesprochen hat, da bin ich unwissend. Ich denke so, ich lebe so, ich fühle so und für mich ist es nicht falsch. Aber dann kommt irgendwann der Moment, wo der Geist mein Leben spricht und ich weiß es. Und ab dem Moment an muss ich mich entscheiden, bin ich gehorsam dem Wort Gottes, also nicht nur der Bibel, sondern dem Wort, das er zu mir in meinem Herz spricht, weil auch das Gott ist, der da redet, oder bin ich ungehorsam? Und wie gesagt, Gehorsam muss gelernt sein. Wenn Gott in unser Leben spricht, dann weiß er, dass wir es gerade nicht anders leben können. Aber wer lernt, hat irgendwann überwunden. Und auch das, davon kann jeder hier Zeugnis geben. Sachen, die uns zu groß waren, waren irgendwann kein Thema mehr. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Was ist heilig? Und ich finde, das ist eine wichtige Frage, weil ich kann nicht einfach sagen, ja, ihr sollt heilig leben. Oder ich soll heilig sein, weil Gott heilig ist. Was ist heilig? Was verlangt er denn von mir? Wie ist er denn? Ja. Heißt heilig sein, gottgleich zu sein? Nee, das heißt es nicht. Was heißt es, dass Jesus mich geheiligt hat und ich jetzt heilig bin, auch durch ihn? Weil es hat sich ja in vielen, hat sich gar nicht geändert nach meiner Bekehrung. Ich war immer noch der Gleiche, trotzdem war ich heilig. Aber was ist heilig? Heilig bedeutet, gerecht zu sein, richtig zu sein, aufrichtig zu sein, nicht geteilt zu sein, sondern klar zu sein für die Wahrheit. Heilig bedeutet, heil zu sein, dass die Seele geheilt ist. Und Gott heilt uns immer mehr. Das, was zerfallen ist durch unsere Begierden und durch unser Lebenswandel im Fleisch ohne Christus. Da sind so viele Zerstörungen, so viel Kaputtes und so viel Dreck. Und das will Gott wieder heilen. Ich kam beziehungsunfähig in die Ehe. Und ich war unfähig, eine Beziehung zu führen, eine heilige Beziehung. Ich war fähig, eine Beziehung kaputt zu machen. Aber das lag daran, dass ich nur an mich gedacht habe. Auf Kosten anderer gelebt habe und dachte, ich muss mich selbst leben. Und der andere muss es akzeptieren. Aber das ist eine Lüge. Das ist nicht Ehe. Und das musste ich lernen. Gott hat mich total zerbrochen, bis ich zu dem Punkt kam, wo ich wo ich wusste, nee, ich soll nicht mich leben, sondern ich soll dieses neue Leben. Wir werden ein Leib, wir werden, sind nicht zwei Leiber, die zusammen einen Weg gehen, sondern wir werden ein Leib, das ist der Sinn der Ehe. So, wir werden anders. Wir werden umgestaltet und zwar zu einem ganz neuen Körper. So, und das merke ich in der Ehe. Als ich akzeptiert habe, meine Frau einfach so zu nehmen, wie sie ist, und sie mich einfach so genommen hat, wie ich bin, ab dann ging es bergauf. Ja. Ehe bedeutet, einen riesen Kompromiss zu machen. Und wer die Entscheidung irgendwann getroffen hat, sitzt drinnen und kommt nicht mehr raus. Entscheidet euch gut zu heiraten, wirklich. Ehe ist das Schwerste, was ein Mensch tragen kann. Ne? Aber ich sehe es immer wieder. Selbstsucht in der Ehe zerstört alles. Selbstsucht bedeutet nicht umzukehren, nicht Buße zu tun, nicht Veränderung zu akzeptieren und das zerstört. Wer nicht Buße tut, wer nicht bereit ist umzukehren, kann keine Errettung erwarten und auch keine Heilung. So ist es im Fleisch, aber so ist es auch in der Ehe. Ich muss umkehren, immer und immer wieder und sagen, ich mache einen Fehler und nicht der andere. Ich kann nicht lieben und nicht der andere. Selbstsucht gehört nicht in den Leib Christi und auch nicht in den Leib der Ehe. Ich muss auch in der Ehe mich selbst sterben. So wie ich mich in der Welt selbst sterben muss und auch in der Gemeinde. Wir sind ein Leib hier als Gemeinde, ein Bild der Ehe. Wir sind viele Körper, aber wir sind ein Leib. Und auch hier in der Gemeinschaft müssen wir den anderen so nehmen, wie er ist. Ob er uns nervt oder nicht, ob er andere Überzeugungen hat oder nicht, ob er heilig ist oder nicht. Wenn wir uns nicht lieben, das bedeutet, wenn wir uns nicht so nehmen, wie wir sind, und erwarten, na, du musst dich erstmal ein bisschen ändern, du musst dir erstmal ein bisschen besser reinpassen, dann wird hier keine Heilung passieren und wir werden nicht weiter zusammenwachsen, sondern es ist wie, wenn du jemanden ansiehst als Krebsgeschwür, in Anführungsstrichen, dann wird der Leib dieses Krebsgeschwür abstoßen. Ne? Aber hier in unserem Leib ist es so, dass Jesus hier kein Krebsgeschwür reinbringt. Wir funktionieren alle, wenn wir uns lieben zusammen. Wir sollen es nicht abstoßen, sondern verbinden im Band der Liebe. Ne? So wie es in Philipper steht. Seid heilig bedeutet seid in Gott, weil nur er macht uns heilig. Keine Tat, die ich tun könnte, macht mich heilig. Und selbst wenn ich wirklich Gottes Willen gerade vollbringe und wirklich was Heiliges tue, bin ich nicht heiliger deswegen. Das sind die Werke, aber die Werke heiligen nicht. Guck dir die Priester an mit ihren Wannen, die mussten die heiligen, die mussten die reinigen. Aber dann waren sie verschmutzt und die mussten wieder gereinigt werden. Auch die Priester mussten sich immer und immer wieder reinigen, bevor sie Gottesdienst machen konnten, um heilig zu sein. Also egal, was ich tue in meinem Leben, das heiligt mich nicht. Das macht mich nicht heilig, oder heiliger. Das Einzige, was uns heilig macht, ist in Gott zu sein und gehorsam zu sein und ihm zu vertrauen und das zu tun, was er sagt. Wenn wir in seinem Willen sind, auf diesem schmalen Weg und ihm nachfolgen, sind wir heilig. Wenn wir gehorsam sind, sind wir so heilig, wie Jesus heilig war. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr auch euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Führe deinen Wandel in Furcht, in Angst, in Schrecken, in Zittern. Das kann man alles, wenn man das Wort anguckt, übersetzen. Und hier ist nicht die Furcht oder die Angst vor Gott gemeint, Angst zu haben und zu zittern vor Gott. Aber wo wir Angst haben sollen und wo wir zittern sollen und uns fürchten sollen, ist unserem Wandel hier als Fremdlinge. Bedeutet so viel wie, ich kann nicht im Fleisch leben und mich selbst leben und das ohne Furcht. Und sagen, es ist okay. Ich bin errettet, der Geist ist Gottes mit mir. Und ich habe jetzt die Freiheit, alles zu tun, was ich will. Ist egal, ob es jetzt nützlich ist oder zum Guten dient, so, ich bin ja frei trotzdem. Das ist nicht der schmale Weg. Das ist nicht der Wille Gottes für uns. Sondern ich muss Angst haben, mich nicht selbst zu sterben. Und ich habe Angst. In dem Bereich habe ich wirklich Angst, weil ich weiß genau, wenn ich mich meinen Begierden und meiner Gedankenwelt und meinen Überzeugungen hingebe, weil ich nicht in Furcht bin, wie ich laufe und ob ich gut laufe, sondern wie schnell ich mich gehen lasse. Das geht so schnell. Ich habe einen echten guten Lauf und ich bin voll in Gott und ich habe einen heiligen Wandel und alles läuft. Ich bin im Gebet und bete immer mehr. Ich rede mit Menschen. Da sind Menschen, die immer mehr Fragen haben auf einmal und für die habe ich gebetet und bla und habe einen echt guten Lauf so und dann kommt so ein Moment in meinem Leben, wo ich da sitze und sage, ich könnte doch das jetzt tun. Und dann tue ich's. Ohne weiter nachzudenken. Und kaum ist der erste Schritt passiert und ich mache keine Kehrtwende und tue sofort Buße, sondern kommt der nächste Gedanke dazu. Und das ist wie ein Sog, der mich immer tiefer bringt. Und auf einmal sitze ich wieder am Boden und denke, ich bin der fleischlichste und weltlichste Mensch auf dem ganzen Kontinent, der je gelebt hat und je leben wird. Keiner ist unheiliger denn ich. Auch nicht du. Ne? Und dann sitzt du da und du denkst, wie konnte ich hier reingeraten? Und wie komme ich hier wieder raus? Ich möchte wieder diesen guten Lauf haben, weil da ging es mir gut. Ne? Und auch da führt Gott uns wieder raus, wenn wir umdrehen, wenn wir Buße tun, wenn wir bereit sind, uns wegzulegen und ihn vorzuholen. Schritt für Schritt und Stück für Stück. Und ich merke, dass diese Furcht ist wichtig in meinem Glaubensleben. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass Jesus kommt und bald kommt, weil dann ist diese Furcht nicht mehr nötig. Ich brauche die nicht mehr zum Überleben, aber hier brauche ich es. Es gibt Angst, die gut ist, nützlich, aber es gibt auch Angst, die nicht gut ist, die zerstört. Meine Angst ist nicht oder sollte nicht sein, was können meine Probleme jetzt anrichten und wie groß können sie noch werden? Das ist eine falsche Angst, weil die treibt dich in Depressionen und weg von Gott. So dass du am Ende dastehst und sagst, ich kann Gott nicht mehr vertrauen. Ne? Aber es gibt eine gute Angst und die Angst treibt einen näher zu Gott. Ich kenne viele Prediger, die Angst predigen. Und du kommst raus, total zerschossen und aus der Predigt, so wie heute vielleicht, keine Ahnung, aber ne, du kommst raus aus der Predigt und du bist einfach nur kaputt. Am Ende nur fragend, nur in geistlicher Depression und denkst so, ich bin echt der Schlimmste überhaupt. Ne, das ist eine falsche Furcht. Das ist eine Furcht, ein Werkzeug, das oft benutzt wird, auch von Sekten vor allem. Auch diese Furcht dient nicht der Erbauung, weil du im Endeffekt immer wieder klein gehalten wirst. Aber die Furcht hier, ist die Angst hier, ist eine ganz andere. Ist die persönliche, ein persönlicher Antrieb, nicht aufgeben zu wollen. Eine persönliche Barriere, ein Zaun, der dich daran hindert, drüber zu springen. Von daher, diese Furcht ist gut zu suchen. Damit man sich nicht gehen lässt, weil wir alle sind faul. Und bei wem die Furcht vergangen ist, der muss Gott wieder mehr suchen, damit er mehr Gottesfurcht wieder kriegt. Unser Wandel ist wichtig. Und wir müssen darauf achten, wie unser Wandel ist. Führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Und ich merke das, gebe ich mit meinen Gefühlen und meinen Gedanken hin und verliere die Furcht davor, falsch zu gehen und nicht gut genug, dann bin ich immer mehr hier angekommen in der Welt. Bin immer weniger vom Gefühl her ein Fremdling. Sondern ich passe mich an und sitze dann irgendwann bei den Spöttern. Und nein, es ist nicht sektiererisch in meinen Augen, wenn man ganz bewusst den Glauben und das Glaubensleben als wiederbekehrter Mensch, als neue Geburt, wenn man denkt, man ist ein Unterschied. Ich finde, das ist gesund und das ist wichtig und nötig. Ich will das. Ich will immer mehr erkennen, dass ich ein Unterschied bin. dass ich nicht mehr zu diesem alten Menschen gehöre, die ich hier überall sehe, sondern dass ich eine neue Schöpfung bin und ein Fremdling. So ein, dass egal, wo ich auf der Welt bin und mich befinde, ich weiß, das hier ist nicht mein Land, nicht mein Kontinent, nicht meine Stadt, nicht mein Dorf. So ein, ich bin hier nur zu Gast. So ein, ich bin Ausländer. Und wenn ich die Ausländer hier sehe, so ein, die gerade kommen mit dem Strom und die alles verlassen haben, was für sie mal zu Hause und Familie war, so ein, die Orte aufgegeben haben, die über Generationen, über Jahrhunderte schon ihre Familie sind, so ein, wo für die Zukunft schon die Kinder eingeplant werden, dass auch sie das Land bewirtschaften und so. Die das alles verlassen haben und das vielleicht nie wieder kriegen, so ein, und hier fremd sind, die Sprache nicht kennen, so ein, sich hilflos fühlen, dann noch verachtet werden und von oben herab angeguckt von vielen und bepöbelt, so ein, dann denke ich mir, ja, aber so müsste das Leben als wiedergeborener Mensch oft sein. So ein, ja. Und sein Jude ein Jude und Grieche ein Grieche, so ein, bedeutet nicht, dass ich zu einem Griechen werde oder zu einem Juden werde, so ein, sondern dass ich mich insoweit anpasse, dass die Tür offen ist, um das Evangelium zu verkündigen und ich nicht dem Weg stehe. Ne? So ein, aber meine Denkweise soll nicht griechisch sein oder jüdisch oder sonst wie, so ein göttlich, heilig und rein. Vers 18, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in der letzten Zeit um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Ja. Durch Jesus glauben wir an Gott. Steht hier. So. Und du kannst dankbar sein. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, die nicht glauben können. So. Aber wenn ich rückblickend auf mein Leben gucke, dann sehe ich da Jesus. Vom ersten Tag an bis zu dem Moment, wo ich mich entschieden habe für ihn. So, er war immer in meinem Leben. Er war immer da. Ich bin in der atheistischsten Familie groß geworden, die man sich nur vorstellen kann. Alle Freunde, alle Leute um mich drumherum, so, egal wo, im Schulsystem oder sonst wo, ich habe nie irgendwie Gott gehört. Und wenn, dann nur negativ belastet. Auch im Fernsehen kann ich mich nicht dran erinnern. So ein, ja. Aber trotzdem war ich immer mit Gott. In meinen schlimmsten Nöten habe ich zum lieben Gott geschrien. Und ich habe bewusst geschrien. Ich wusste, er ist da und er hört mich jetzt. Ja. Weißt du, irgendwie, Jesus war immer da, hat mich beschützt, hat mich bewahrt. Ich hätte so in die Scheiße eigentlich fallen müssen, so oft in meinem Leben. So ein, ist aber nicht passiert. Ich hätte so oft erwischt werden müssen, ist aber nicht passiert. Ne? Ich bin mit einem fetten Joint andauernd einfach nur durch die Straßen. So ein, oder saß da mit in der Straßenbahn voll mit Leuten. So ein, oder bin stoned hier und voller Pilze und Christel meinem Einsatzwagen gefahren für einen Hausnotruf. Ne? Der Erste zu sein vor 112. Und der Letzte zu sein, wenn der Leichenwagen weg ist. So ein, das sind, und ich war da voll stoned. Aber irgendwie ist nie irgendwie irgendwas in irgendeine Richtung passiert. Ich kann es mir nicht erklären, ne? Aber es ist so. Auch da sehe ich Gott drin. So viele Bereiche, wo ich hätte sterben sollen, ist nicht passiert. Und irgendwie fühle ich mich rückblickend, auch wenn ich durch viel Mist bin, trotzdem als absolut gesegneter Mensch, weil irgendwie war ich immer geführt, habe mich immer geführt gesehen. Ich bin absolut im atheistischen in einer atheistischen Welt groß geworden, die an Zufälle glaubt und an Glück. Da war niemand, der mir gesagt hat, es gibt Schicksal und es gibt keine Zufälle, sondern alles war Zufall und Glück. Da gab es keine Vorherbestimmung oder so. Ne? Das habe ich nie geglaubt. Auch da hat der Heilige Geist in mein Leben gesprochen, da bin ich mir sicher. Ne? Und wenn wir rückblickend auf unser Leben gucken, können wir sehen, Gott war schon immer da. Weil wir berufen und erwählt sind vor Grundlegung der Welt. Wir haben das kostbare Blut angenommen, das Blut des Lammes, und haben den Wert darin erkannt. Was viele immer noch nicht tun. Weil es nicht können. Durch Jesus glaube ich an Gott. Das weiß ich. Und er ist auch der Vollender von meinem Glauben. Nicht nur der Anfänger, sondern damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Jesus wurde auferweckt aus den Toten und verherrlicht und sitzt zu Rechten des Vaters. Nicht, weil das sein Platz ist, sondern damit mein Glaube und meine Hoffnung auf Gott gerichtet sind. Er sitzt dort oben als Zeugnis. Ich habe mich immer gefragt, Herr, warum sitzt du zur Rechten Gottes? Ich verstehe es nicht. Es macht für mich überhaupt keinen Sinn. Warum sitzt du zur Rechten Gottes? Vielleicht macht das für euch Sinn, für mich nicht. Da sitzt der Vater und der Sohn auf dem Thron nebeneinander. Ne? Aber er sitzt da für mich als Zeugnis, als Beweis dafür, dass es stimmt, was er gesagt hat. Als Absicherung, als absolutes klares Zeichen, dass ich Gott vertrauen darf jetzt, dass ich auf ihn hoffen darf. Er ist der, der für mich spricht und für dich da oben. Er ist auf unserer Seite und legt sich ins Zeug. Ja. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist, zur ungeheuchelten Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Man fragt sich, warum steht das da? Also ich habe es mich gefragt, als ich gelesen habe. Okay, die ganze Zeit geht es um Jesus und meine Hoffnung soll ich auf ihn setzen und dann schreibt auf einmal, damit ihr Bruderliebe habt. Was hat denn jetzt die Bruderliebe damit zu tun? Oh, das ist eben das. Die Bruderliebe, was ist denn das? Das ist die Gemeinschaft. Das ist die Einstellung zu sagen, ich lebe nicht mehr für mich, sondern ich lebe für die anderen. Ich investiere mich. Ich bin jetzt ein Gefäß und ein Werkzeug Gottes. Das bedeutet die Bruderliebe. Ein Werkzeug zu sein, zum Nutzen von jemand anderem. So zu leben, dass es nicht mehr um mich geht. Zu erkennen, was Gemeinschaft wirklich bedeutet. Zu erkennen, dass man abhängig ist von der Gemeinde, von der Herde Gottes. Wir alle wissen, Gott setzt uns in verschiedenen Herden. Wahrscheinlich unser Leben lang, ne? Aber wenn wir irgendwo reingesetzt sind, dann ist das die Heimat, wo wir sein sollen. Dann ist das der Ort, wo wir benutzt werden sollen für den ganzen Leib. Ich glaube immer noch, es ist ein Fehler, in eine Gemeinde zu gehen, mit der Einstellung, mal sehen, was Gott heute für mich hat. Das ist nicht die Gesinnung der Brüderliebe. Sondern die Einstellung, in die Gemeinschaft zu gehen, sollte sein, mal sehen, was Gott heute durch mich für die anderen hat. Und wenn da nichts ist, gut. Braucht man nicht laut sein, schön. Halleluja. Aber meistens ist es so, wer sich ausstreckt nach Geistesgaben, bekommt es auch. Wer sich ausstreckt, beharrlich und ausstreckt von ganzem Herzen. Warum? Weil Gott nur Leute sucht, die er benutzen kann als Werkzeuge. Und Gott sucht Menschen, die bereit sind zu sagen, ich möchte ein Sprachrohr sein, wenn du willst. Dann rede halt durch mich. Ja. Und ich bin so dankbar, dass die Zeiten von Johannes vorbei sind, so wie ich es vorhin gebetet habe. Johannes der Täufer war das einzigste Sprachrohr in der Zeit. Weil Jesus war noch stumm, hat gesagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Aber als Jesus dann auf die Fläche kam, er getauft wurde, dann siehst du, dass scheinbar der Geist Gottes von Johannes dem Täufer gewichen ist. Ne? So wie du gesagt hast, von Geburt an war der Geist Gottes in Johannes dem Täufer. Ne? Aber du siehst dann, er sitzt dann im Knast Weil seine Zeit ist um, seine Aufgabe ist erledigt. Jetzt ist Jesus der, der durch die Lande zieht und die Menschen kommen zu ihm und er geht sogar zu ihnen und predigt die Buße, aber die Buße mit Hoffnung, weil er bald verherrlicht wird. Ja. Diesen neuen Bund, die Erfüllung. Und dann siehst du Johannes den Täufer im Knast sitzen, wie er da sagt, ist er das wirklich? Er hat ihn ja schon getauft, ne? Hat die Stimme gehört, aber da sitzt er und Jesus macht auf einmal nicht mehr so viel Sinn. Ja. Und er will nochmal Bestätigung. Der ist einfach nur ein Mensch. Ja. Und der hat immer noch Jünger, ne? Und die gehen voll in die Irre. Weil sie nicht mehr Jünger Johannes sein sollen, sondern Jünger Jesu. Ne? Dazu hatte sie eigentlich gelehrt. Aber manche von ihnen kommen zu Jesus. Herr, ich bin dankbar dafür, dass wir eine Zeit haben, wo da kein besonderer Mensch ist. Nur von ihm kann ich von Jesus hören. Nur seine Bücher muss ich lesen und nur seine Predigten muss ich hören, so damit ich von Gott irgendwas erfahre und tiefer komme. So wie es in der Kirche damals war, wo das Wort nicht gepredigt wurde, sondern das Wort erklärt wurde. Ne? Das, was wichtig und gepasst hat, wurde gesagt und der Rest wurde halt nicht erwähnt. Ne? Wir haben eine neue Zeit. Wir haben eine Zeit Jesu. Wir sind alles kleine Jesüse. Eine Mini-Version. Ne? So ein Jünger, Schüler. Und wir sind alle fähig gemacht worden, mit der gleichen Autorität und Kraft zu sprechen und zu wirken wie unser Jesus. Also ist nur die Frage, was hindert mich daran, mit dieser Kraft und Autorität durchs Leben zu gehen? Und guck dir Jesus daneben an, Mann, der hatte doch echt alles aufgeben müssen, was ein Mensch sich normalerweise wünscht. Jesus hatte alle Begierden, da bin ich überzeugt, er hatte auch eine Begierde nach Familie und eine Frau, weil er ein Mensch war, komplett, und ein Mann. Eine tolle Familie, ein tolles Haus. Und trotzdem dabei Licht sein und wirken und Menschen zu Jesus bringen. Ich glaube, Jesus hat das in seinem Herzen auch gewollt für sich. Aber das war für ihn nicht dran und deswegen wurde es nicht Thema. Und genauso ist es mit unserem Begierden. Es ist natürlich, dass wir uns sehnen nach Selbsterfüllung. Uns das zu nehmen, was wir uns wünschen, was wir für uns fürs Beste halten. Und vielleicht hätten wir auch das Recht dazu, unser Leben selbst zu gestalten. Aber als Jünger Jesu geht das nicht mehr. Es ist ein schmaler Weg. Ich kann mir nicht mehr einfach nehmen, was ich will und den Begierden nachgehen. Warum? Weil das so nicht funktioniert als wiedergeborener Mensch. Ich bin ein Fremdling und ich komme nach Haus. Hier heißt es Selbststerben, ob in der Ehe oder außerhalb der Ehe, ist egal. Hier heißt es, sich selbst zu verleugnen und zu sagen, egal was meine Rechte sind und meine Wünsche, es geht nicht darum, nicht mehr. Guck dir Jesus an, wie er hier als Mensch war. Und der war heilig und am allerheiligsten, der war wirklich heilig, von sich her. Und allmächtig und hätte jedes Wunder tun können, auch guck, wie er gelebt hat. Ja, wie letztens schon gesagt, der war Penner eine Zeit lang. Ein Obdachloser, der sich eingeladen hat von Wohnung zu Wohnung, damit er irgendwo übernachtet und Essen kriegt. Hat im Dreck gesessen und gepennt. Ne? Ein Camper ohne Bus und ohne Zelt. Jesus war nicht immer sauber. Sitz mal einen Tag im Dreck, mal gucken, wie deine Kleider aussehen. Ne? Und das ist das wahre Leben im Geist. Es geht nicht darum, dass ich sauber bin und schön und ich mich reich fühle. Es geht auch im Leben nicht darum, glücklich zu sein. Ich glaube das nicht. Das ist nicht der Sinn des Lebens für uns als wiedergeborene Menschen. Aber trotzdem bin ich Gott dankbar, dass ich glücklich sein darf. Nicht nur, weil er mich glücklich macht, sondern weil er mich so beschenkt und mir so viele Sachen gibt, die mich glücklich machen. Was ich hier sagen will und warum ich so viel Druck reinlege, ist, weil Petrus das sagt. Und weil es mir ganz gut tut, ernste Gedanken für mich mal wieder zu hören. Einfach in diese Furcht zu bleiben. Diese Furcht ist ganz gut. Und manchmal braucht man das, ja, um nicht abzuirren. Und betrunken durch die Welt zu gehen. Damit eure Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet sind. Und diese Furcht, falsch zu laufen oder abzufallen gar von Gott oder gegen seinen Willen zu handeln, die ist bei mir ziemlich hoch. War sie schon immer. Und ich bin dankbar dafür. Ich denke, das ist Gnade, das ist ein Geschenk. Weil auf der einen Seite weiß ich, wo ich hingehen würde, wenn Gott seinen Geist nimmt. Aber auf der anderen Seite sehe ich, dass diese Furcht mich zu Gott treibt und mich da hält. Weil mein Fleisch ist echt zu stark. Und meine Gedanken sind oft so wirr und so dunkel. Hoffnung und Glaube sollen nicht bei dir, sondern auf Gott gerichtet sein. Vers 22, sind gleich fertig. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt durch den Geist zur ungeheuchelten Brüderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen, denn ihr seid wiedergeboren. Nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen. Durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Denn ihr seid wiedergeboren durch das lebendige Wort Gottes. Und das ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Und deswegen sagt Jesus, geht raus mit der guten Nachricht. Aber ich habe gemerkt, so manchen Leuten habe ich wirklich empfohlen, nicht das Evangelium zu predigen. Manche Leute, die hier in der Gemeinde waren, so. Und manche Christen in manchen Situationen ihres Lebens, habe ich auch geraten, es ist vielleicht besser, jetzt nicht zu evangelisieren. Ne? Macht sich nicht. Ist nicht so ein tolles Zeugnis gerade, wenn du das tust. Für den Herrn. Ne? So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Und das finde ich das Gesunde im Glauben, einmal die Furcht zu haben, nicht zu wachsen und die Furcht davor zu haben, schlampig zu gehen und besoffen und faul im Geist zu sein, um alles wegzuschmeißen, was Gott eigentlich geschenkt hat in mein Leben. So unfruchtbar zu sein, und nur für mich orientiert zu leben, ohne ein Segen zu sein für andere. Die pure Liebe vergessend. Aber auf der anderen Seite vor Gott zu stehen in dieser Furcht und zu wissen, dass er aber freundlich ist. Dass ich mich nicht vor ihm fürchten muss. Dass da kein Raum für Angst mehr ist, weil die Liebe, da ist die Furcht nicht. Sondern dass ich in meiner Hilflosigkeit und in meiner Sehnsucht danach zu wachsen von einem freundlichen, netten Gott stehe, der mich liebt und mich annimmt. Diese Gnade, die mir die Hoffnung bringt, dass mir alles zum Guten dient und alles gut wird. Ja. Herr, ich möchte meinen Weg gerade gehen und sauber. Und ich möchte wachsen. Ich möchte Selbstbeherrschung, Selbstdisziplin lernen, weil für mich sind das gute Worte. Für mich bedeuten das Sieg in den reichen Bereichen meines Lebens, wo ich Disziplin gelernt habe und Selbstbeherrschung da so viel Neues dazugekommen, was so viel Reichtum ist, auch für andere, nicht nur für mich. Ja, und ich danke, dass du nicht alle Sachen auf einmal ansprichst in meinem Leben, sondern immer nur bestimmte, und dass das dann bedeutet, dass du mich darin lehrst und dass das Schritt für Schritt und Tag für Tag einfach mehr und mehr Wachstum wird und du mich in den Bereichen mehr und mehr heiligst und veränderst. Ja, ich möchte ein Segen sein für meine Frau und für meine Kinder. Das wünsche ich mir noch mehr als für die Gemeinde. Und es ist so schwer, manchmal einfach zu akzeptieren und sich zurückzustellen hinter seinem Partner. Es ist einfach manchmal so unmöglich. Manchmal ist es absolut unmöglich, da überhaupt Hoffnung reinzukriegen oder Vertrauen oder irgendwie einen Blick auf Sieg, weil sich irgendwie nichts ändert. Auf der anderen Seite danke ich dir, dass du uns diesen Blick auf dich gibst und diese Gedanken, die so gut sind und so gut tun, einfach, dass da trotzdem Sieg sein wird, weil wir dich suchen. Ja, und egal, ob wir gerade hier in der Sonne stehen oder im Schatten, ob wir in der Wüste sind oder an der Oase, egal, ob wir uns gerade beschenkt fühlen oder so fühlen, als ob du uns alles nimmst. Wir wollen dich loben, wie wir es vorhin gesungen haben. Dich preisen, und weil wir wissen, dass du für uns bist und mit uns bist. Ja, und wenn ich dein Leben angucke, die Jahre, wo du im Dienst warst und deine Jünger ausgebildet hast und den Weg zum Kreuz gegangen bist, so, da sehe ich eigentlich nur menschliches Verzicht und ein hartes Leben und keine Bequemlichkeiten. Ja, absolute Bruderliebe. Und dir ging es immer nur um die anderen, und trotzdem ist es schön und erbauend zu sehen, wie in der Zeit für dich gesorgt war, dass du immer alles hattest, was du brauchtest. Und das möchte ich lernen, mich zu entäußern für andere und einfach zu erwarten, dass auch für mich gesorgt sein wird. Und bitte lehre auch uns hier, so dass wir in der Geschwisterliebe wachsen und dass mehr und mehr ein Gottesdienst wird, der mehr und mehr erfüllt ist mit dir. Und ja, ich danke dir auch für einen härteren Text, aber im Endeffekt trotzdem erbaut und was Gutes tut. Ja, hilf uns hier durch, ja. Ich freue mich auf zu Hause. Und ich bin momentan so müde von diesem Leben als Ausländer. Leben auf der Flucht. Aber ich möchte die Zeit hier, dass es Sinn ergibt und nützlich ist und dem Guten dient, und möchte ein Werkzeug sein und eine Sprache. Und versuche nicht nur an mich zu denken. Ja, danke, dass du uns heranziehst zu was wirklich Guten. Und dass wir alle Gefäße der Ehre sind. Auch dafür danke ich dir. Du bist wunderbar. Amen.